Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, bekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich auch, unbekannte, für mich neue Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr trotz des heißen Wetters heute Nachmittag nach hier gekommen seid. Was uns vielleicht etwas tröstet, das, was wir im Buch Nehemia lesen und das, was die Leute im Buch Nehemia getan haben, das war sicherlich noch deutlich schweißtreibender als das, was wir heute Nachmittag tun. Ja, das Thema, das wir vor uns haben, ist das Buch Nehemia. Ich hoffe, ihr habt vorher mal in das Buch zumindest reingeschaut. Noch besser wäre, ihr hättet es vorher gelesen, dann profitieren wir einfach mehr davon. Ich weiß von einigen hier, die lesen den Text vorher und werden dann sicherlich auch einen doppelten Nutzen haben. Es ist ja nicht möglich, dass wir das Buch Nehemia jetzt miteinander lesen, aber ich möchte doch gerne, bevor wir starten, ein paar Verse aus diesem Buch lesen. Wir schlagen das Buch Nehemia auf, zunächst Kapitel 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Halkaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach, und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang, und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Dann Kapitel 2, Vers 11, und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich in der Nacht auf, ich und wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Vers 17, ich sprach, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Hohn sind. Vers 18, in der Mitte, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten die Hand zum Guten. Kapitel 6, Vers 15, und die Mauer wurde vollendet am 25. des Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren, und sie sanken sehr in ihren Augen. Und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Kapitel 8, Vers 1. Und der siebte Monat, als der siebte Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Vers 2. Am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung. Vers 18, und man las das Buch des Gesetzes Gottes Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang, und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Und am 24. Tag dieses Monats versammelten sich die Kinder Israel unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und die Nachkommen Israels sonderten sich ab von allen Kindern der Fremde, und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und die Ungerechtigkeit ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrer Stelle und lasen im Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes 1/4 des Tages. Und ein anderes 1/4 des Tages bekannten sie ihre Sünden und warfen sich nieder vor ihrem Herrn. Und dann aus Kapitel 12, und bei der, Vers 27, bei der Einweihung der Mauer Jerusalems suchte man die Leviten aus allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen. Die Einweihung mit Freuden und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Lauten zu feiern. Soweit der Text aus dem Buch Nehemia. Diese gelesenen Verse zeigen uns schon, worum es im Kern in diesem Buch Nehemia geht. Ich möchte gerne zwei Verse als Überschrift über dieses Buch setzen. Einen Vers aus den Psalmen und einen Vers aus dem Buch Nehemia selbst, den wir auch gelesen haben. Im Psalm 51 schreibt David oder betet David zu Gott und sagt: Tu Gutes, Zion, in deiner Gunst, baue die Mauern Jerusalems. Das ist das Thema des Buches Nehemia. Nehemia 2, Vers 17, wir haben das gelesen: Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Dieser Nehemia motiviert andere, ein Werk zu tun, das ein Werk Gottes ist, nämlich die Stadtmauer, die zerstörte Stadtmauer der Hauptstadt Jerusalem neu zu bauen. Es sind, wenn wir das Buch lesen, zwei große Themen. Das eine Thema ist eben der Bau dieser Stadtmauer. Eine solche Stadtmauer war damals unerlässlich für die Bevölkerung der Stadt, weil nur eine Stadtmauer auch für den nötigen Schutz sorgen konnte, Schutz vor Feinden. Und so sehen wir in der Mauer, wir werden das noch etwas näher sehen, diese beiden großen Gedanken des Neuen Testamentes, auch des Alten, aber auch des Neuen Testamentes, Absonderung und Schutz. Das zweite große Thema, das uns im Buch Nehemia begegnet und was Nehemia auch sehr am Herzen lag, war die äußere und die innere Ordnung in der Stadt. Das Verhalten der Menschen, die dort in der Stadt wohnten, das lag Nehemia am Herzen. Es gab eine ganze Reihe von Fehlverhalten, von Abweichung dem Wort Gottes gegenüber, damals dem Gesetz gegenüber, und Nehemia hat als Reformator versucht, das zu korrigieren. Nun, diese beiden großen Themen, und das möchte ich gleich an den Anfang stellen, haben natürlich eine praktische Bedeutung auch für uns. Denn wir wollen ja das Buch Nehemia nicht nur lesen im historischen Kontext, das müssen wir auch tun, damit wir es richtig verstehen, aber wir wollen natürlich die Botschaft dieses Propheten Nehemia auch auf uns übertragen. Biblische Absonderung ist erforderlich, ist notwendig, damit das Volk Gottes auch heute geschützt ist. Und ich möchte gerne einen Vers aus dem Neuen Testament zitieren, der uns zeigt, dass Absonderung durchaus ein biblisches Thema ist. Aus dem bereits angeführten 2. Timotheusbrief lese ich Kapitel 2, Vers 20. In einem großen Haus, das ist im Sinne des 2. Timotheusbriefs die Christenheit, in der wir heute leben, sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, das sind Menschen, diese Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand, also eine Person, ein Gläubiger, sich von diesen reinigt, von den Gefäßen zur Unehre, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt oder abgesondert, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Dieser Vers unterstreicht die Notwendigkeit der Absonderung auch in der Zeit, in der wir heute leben, der Zeit des christlichen Bekenntnisses. Das zweite große Thema, das Verhalten der Menschen in der Stadt, für uns das Verhalten der Gläubigen im Haus Gottes. Auch dazu ein Zitat, diesmal aus dem 1. Timotheusbrief. Da schreibt Paulus: Wenn ich aber zögere, damit du, Timotheus, weißt, wie man wir alle uns verhalten sollen im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Diese beiden Zitate zeigen deutlich, wie aktuell die Botschaft des Propheten Nehemias, des Buches Nehemias, nicht des Propheten, des Buches Nehemias für uns ist. Bauen der Mauer und Ordnung in der Stadt. Diese beiden Themen werden uns heute Nachmittag ein wenig begleiten. Schauen wir uns kurz die Hauptperson an, diesen Nehemia. Wisst ihr, es gibt drei Sorten von Menschen, auch drei Sorten von Christen. Es gibt Christen, die haben keine Ahnung, was um sie herum passiert. Das ist schlecht. Es gibt Christen, die schauen zu, wenn etwas passiert. Das ist schon besser, aber immer noch nicht gut. Und dann gibt es drittens Christen, die aktiv anpacken und dafür Sorge tragen, dass etwas passiert. Das gilt für die Menschen im Allgemeinen, aber das gilt eben auch für Christen. Es gibt die Ahnungslosen, es gibt die Zuschauer und es gibt diejenigen, die anpacken und dafür sorgen, dass etwas passiert. Nun, Nehemia gehörte ganz klar zu dieser dritten Gruppe. Er war engagiert und er motiviert andere, das Werk zu tun, das Gott ihm aufgetragen hatte. Er sagt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Dieser Nehemia, wir werden noch etwas mehr über ihn hören, war jemand, der aktiv anpackt. Nun, wenn wir so ein Buch im Überblick betrachten, ihr kennt das ja hier und habt das schon öfter gemacht, dann ist es immer gut, wenn wir uns einleitend so ein paar Fragen stellen. Wer, was, wann, wie, wo, warum, das sind alles Fragen, die sollten uns bewegen, bevor wir anfangen, ein Bibelbuch etwas näher zu studieren. Das gilt für die alttestamentlichen Bücher genauso wie für die neutestamentlichen Bücher. Und wir wollen uns jetzt zunächst einmal so als Einleitung diese sieben Punkte vornehmen, kurz als erstes den historischen Hintergrund beleuchten, zweitens mal kurz die Bücher Esra und Nehemia miteinander vergleichen, weil sie sehr eng miteinander verbunden sind. Das Buch Esra habt ihr ja schon durchgenommen. Dann kurz zum Buch Nehemia selbst und seiner Stellung im biblischen Kanon, das ist der dritte Punkt. Viertens wollen wir uns dann nochmal den Nehemia etwas näher angucken, als den Autor des Buches. Dann wollen wir uns fünftens die Frage stellen, Inhalt und Zweck des Buches. Das ist immer eine kardinale Frage, wenn wir ein Buch lesen aus der Bibel. Wir wollen uns kurz eine kleine Gliederung machen als Hilfestellung, um das Buch etwas besser zu erfassen. Und uns dann siebtens fragen, welche geistlichen Lektionen können wir für uns aus diesem Buch ableiten. Kurz zum historischen Hintergrund, ihr habt das wahrscheinlich beim letzten Mal schon gesehen, als ihr das Buch Esra betrachtet habt. Es handelt sich um die dritte Rückkehr der Juden aus dem babylonischen Exil. Dort waren sie ja wegen ihrer Untreue hingekommen. Das Ende der Königszeit wurde dadurch eingeleitet, dass das Volk Israel nach Babel zurück in die babylonische Gefangenschaft kam. Es gab drei Gefangennahmen und drei Situationen, in denen das Volk Israel nach Babel geführt wurde, und es gibt auch drei Rückkehren aus Babel. Die erste unter Serubabel und Josua im Jahre 536 vor Christus. Die zweite unter Esra im Jahr 458 vor Christus und die dritte unter Nehemia im Jahre 445 vor Christus. Wenn wir diese drei Rückkehrten ein wenig miteinander vergleichen, dann stellen wir fest, dass es jeweils einen Schwerpunkt gibt. Bei Serubabel und Josua, da sehen wir besonders die Bedeutung des Gottesdienstes. Das lag diesen Männern sehr am Herzen. Sie haben den Altar zuerst gebaut, um Gott Anbetung bringen zu können, und sie haben dann den Tempel gebaut. Wenn wir die Begebenheiten unter Esra lesen, dann stellen wir fest, dass das zentrale Anliegen von Esra war, das Wort Gottes auf Herz und Gewissen zu legen. Dort wird also das Wort Gottes betont. Und wenn wir an Nehemia denken, dann haben wir, wie gesagt, diese beiden zentralen Themen, Absonderung und Ordnung in der Stadt, Mauerbau und Ordnung unter den Bewohnern. Das sind die Schwerpunkte, die wir in diesen drei Rückkehren finden. Und alle drei haben natürlich eine wichtige Bedeutung für uns. Der Gottesdienst, das ist etwas, was Gott am Herzen liegt. Das Wort Gottes, das ist etwas, was wir unbedingt nötig haben. Aber diese Themen Absonderung, Schutz und Ordnung im Haus Gottes sind auch wichtige Themen. Diese beiden geschichtlichen Bücher, Esra und Nehemia, und die prophetischen Bücher Haggai, Sacharja und Malachi gehören unbedingt zusammen. Das sind die fünf Bücher im Alten Testament, die nach dem babylonischen Exil entstanden sind. Wir können die Bücher des Alten Testamentes einteilen in die Bücher vor dem babylonischen Exil, während des babylonischen Exils und danach. Und hier haben wir diese fünf Bücher, die alle danach entstanden sind. Und sie bilden auch eine Einheit und gehören unbedingt zusammen. Nun schauen wir uns ganz kurz als zweites die Bücher Esra und Nehemia an. Beide Bücher behandeln eine Endzeit und zugleich eine Reformationszeit. Es geht in beiden Büchern um Restauration, es geht um Wiederaufbau. Wie gesagt, die Schwerpunkte etwas anders. Einmal der Gottesdienst, das Haus Gottes, das Wort Gottes und bei Nehemia dann die Mauer und die Ordnung. In beiden Büchern finden wir Kennzeichen eines Überrestes in Gottes Augen. Wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigen möchte, was ist ein Überrest und was kennzeichnet einen Überrest, dann wird man in diesen beiden Büchern sehr viel darüber finden. In beiden Büchern finden wir Stärken und Schwächen. Wir finden mutmachende Beispiele, Beispiele, die zur Nachahmung empfohlen sind. Und wir finden gleichzeitig Warnungen durch Schwächen und Fehler. In beiden Büchern lernen wir, was Widerstand bedeutet, von außen und von innen, und wie man mit Widerstand umgeht, auch ein aktuelles Thema für uns heute. Und in beiden Büchern lernen wir auch, wie man im Volk Gottes andere nach Gottes Gedanken führen kann. Wenn wir biblische Leiterschaftsprinzipien suchen, da finden wir sie im Neuen Testament geschrieben. Wenn wir nur mal an den ersten Timotheusbrief denken, wenn wir an den Titusbrief denken, da finden wir solche Kriterien für Leiterschaft. Aber im Alten Testament, gerade in den Büchern Esra und Nehemia, finden wir das auch sehr schön illustriert und auch davon können wir lernen. Es ist interessant, wenn man Esra und Nehemia miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass die beiden sich nicht aus dem Weg gegangen sind. Das waren zwei Führer, die zur gleichen Zeit, zumindest teilweise zur gleichen Zeit, in Jerusalem lebten und arbeiteten. Esra zuerst, Nehemia kam später. Aber die beiden sind sich nicht aus dem Weg gegangen. Ihre Aufgaben waren verschieden, haben einander ergänzt. Der eine, Esra, hat Platz gemacht für den anderen, Nehemia. Aber Nehemia hat den Esra nicht verdrängt. Denn auch im Buch Esra, in Kapitel 8, sehen wir plötzlich, wie der Nehemia wieder auftaucht, wie der Esra wieder auftaucht. Und wie er seine Aufgabe tut und wie der Nehemia sich in dem Punkt zurücknimmt. Daraus können wir auch etwas für uns lernen, denn Gott sucht seine Diener, seine Knechte ganz unterschiedlich aus. Er sucht gerade jeden aus für die Aufgabe, die er ihm gegeben hat. Keiner kann alles tun und keiner kann für sich behaupten, den Dienst eines anderen nicht zu gebrauchen. Esra konnte nicht alles tun. Es gab Dinge, die wollte Gott durch Nehemia getan haben. Und Esra hat das akzeptiert. Und umgekehrt bei Nehemia genauso. Nehemia hatte seine Aufgabe die hat er erfüllt, den Mauerbau, er hat ihn vollendet, aber wenn es dann darum ging, dass das Wort Gottes vor die Herzen und die Gewissen kommen sollte, hat er dem Esra wieder den Vortritt gelassen. Also die beiden haben sehr schön miteinander gearbeitet, haben sich einander ergänzt. Ein sehr schönes Beispiel für Miteinander im Volk Gottes, für Miteinander im Dienst. Übrigens, im Neuen Testament lesen wir von Arbeitern und wir lesen von Mitarbeitern. Und was glaubt ihr, welches Wort öfter vorkommt? Das Wort Mitarbeiter kommt öfter vor als das Wort Arbeiter. Und wir wissen das vielleicht aus Erfahrung, miteinander zu arbeiten ist auf der einen Seite sehr schön, aber auf der anderen Seite manchmal auch eine echte Herausforderung. Diese beiden lehren uns, wie es gut geht. Dritter Punkt, das Buch Nehemia und seine Stellung im biblischen Kanon. Das Buch Nehemia ist das letzte historische Buch im Alten Testament. Es wurde teilweise als eine Einheit angesehen mit dem Buch Esra, aber ich denke, es ist gut, davon auszugehen, dass es doch zwei verschiedene Bücher sind. Das letzte historische Buch im Alten Testament, vielleicht sogar das letzte Buch überhaupt. Wir gehen meistens davon aus, dass der Prophet Maleachi derjenige war, der das letzte Buch geschrieben hat. Aber es ist gar nicht mal ganz sicher, dass Maleachi nach Nehemia geschrieben hat. Aber wir können das offen lassen. Es ist jedenfalls ein sehr spätes Buch, das geschrieben worden ist. Dass das Buch echt ist, von Gott inspiriert, daran kann es keinen Zweifel geben. Und das Buch Nehemia ist auch immer als ein Buch des biblischen Kanons angesehen worden. Ja, nochmal kurz zu dem Verfasser. Sehr viel wissen wir über ihn nicht, aber ein wenig doch. Es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Nehemia selbst, der das Buch geschrieben hat. Es ist ja großenteils in der Wir-Form geschrieben. Der Name bedeutet, der Herr tröstet. Er wurde im babylonischen Exil geboren und sein Vater, Hakalia, bedeutet, der Herr betrübt. Es ist interessant, diese beiden Namen mal miteinander zu vergleichen. Der Großvater Nehemias, wahrscheinlich auch bereits in der Gefangenschaft, hat seinem Sohn, also dem Hakalia, den Namen gegeben, der Herr betrübt. Das passte für die Zeit des babylonischen Exils, ein Kind so zu nennen, denn es war tatsächlich eine Betrübnis, die Gott bewirkt hatte, der Herr betrübt. Aber dieser Hakalia nennt jetzt seinen Sohn, in einer schwierigen Zeit geboren, der Herr tröstet. Wir unterstellen, dass dieser Mann, dieser Vater Nehemias, ein gottesfürchtiger Mann war, der seinem Sohn einen solchen Namen gegeben hat. Wir wissen noch, dass Nehemia einen Bruder hatte, Hanani, der wird in Kapitel 7 erwähnt. Wir wissen, was er von Beruf war, nämlich Mundschenk. Er war also ein ganz normal arbeitender Mensch, dieser Nehemia. Allerdings hatte er eine gute Position, ein Mundschenk. Damals zu sein, ein Mundschenk des Königs, war ein absoluter Vertrauensposten. Denn die Herrscher und Regenten damals in dieser Zeit standen immer in Gefahr, durch Getränke oder Speisen vergiftet zu werden. Und ein Mundschenk musste vorkosten und genoss in der Regel ein sehr, sehr hohes Vertrauen bei seinem Vorgesetzten, dem König. Also dieser Nehemia muss sich beruflich bewährt haben, sonst wäre er nicht Mundschenk des Königs gewesen. Und es ist interessant zu beobachten, dass sehr häufig sich Gott Männer und Frauen für seinen Dienst aussucht, die sich auch in irdischen Aufgaben bewährt haben. Das muss nicht immer so sein, aber in sehr vielen Fällen ist das zu beobachten. Wie gesagt, dieser Nehemia hatte kein religiöses Amt, sondern er war dann nachher Statthalter in Jerusalem. Geschrieben ist das Buch irgendwann nach 432 vor Christus, in der Regierungszeit dieses Königs Artasaster, der von 464 bis 425 vor Christus regiert hat. Wo das Buch geschrieben worden ist, wissen wir nicht genau. Es kann in Jerusalem gewesen sein. Es kann auch in Susa gewesen sein, wo Nehemia seinen Dienst tat. Wir wissen es nicht genau. Nun, wir haben schon etwas über den Inhalt des Buches gesagt. Wir haben auch einige Verse gelesen, aber vielleicht als fünftes ganz kurz Inhalt und Zweck des Buches. Im Jahr 445 beginnt dieses Buch. Wir haben das gelesen. Nehemia hört etwas von den Juden in Jerusalem, was ihn tief traurig macht. Im gleichen Jahr, etwas später, kehrt er nach Jerusalem zurück und bleibt zunächst dort 12 Jahre. Er organisiert den Mauerbau, er organisiert das Leben in der Stadt, er tut also diesen Dienst der Reformation, wenn wir das so ausdrücken wollen, der Restauration. Er erfährt Widerstand von außen durch Feinde, von innen durch die eigenen Landsleute, durch die Juden, und er überwindet diese Widerstände. Nach 12 Jahren kehrt Nehemia für eine kurze Zeit nach Susa zurück, um dann noch einmal nach Jerusalem zu reisen und dort weiter zu arbeiten. Das finden wir im letzten Kapitel des Buches. Wie lange er dann in Jerusalem geblieben ist, das wissen wir nicht. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der berichtet noch einiges über die späten Jahre Nehemias und auch über seinen Tod. Aber wie sicher das ist, wissen wir nicht ganz genau. Die Bibel sagt darüber nichts. Ja, als sechstes wollen wir kurz das Buch ein wenig gliedern. Diese Gliederungen oder Aufteilungen, die wir vornehmen als Menschen, das möchte ich einfach mal sagen, sind immer Hilfskonstruktionen. Es gibt auch, wenn man Bibelkommentare liest, Auslegungen, immer unterschiedliche Arten und Möglichkeiten, ein Buch zu gliedern. Ich sage nochmal, das ist eine menschliche Hilfskonstruktion. Es ist wie eine Leiter, die uns etwas hilft, den Baum eines Buches besser zu ersteigen. Und man kann es auf diese und auf jene Weise tun, so wie man eine Leiter eben auch unterschiedlich an einen Baum anlegen kann. Ich denke, es gibt 3 Teile in diesem Buch. Der erste Teil sind die Kapitel 1 bis 3, wo Nehemia nach Jerusalem reist und die Mauer baut. Der zweite Teil zeigt uns besonders, wie Nehemia mit Widerständen umgeht. Das sind die Kapitel 4 bis 6. Und dann haben wir in den Kapiteln 7 bis 13 den dritten Teil, wo wir sehen, dass Nehemia sich um das geistliche Leben in der Stadt kümmert. Ihr seht jetzt hier eine Einteilung der einzelnen Kapitel. Ich überfliege das jetzt nur. Ihr könnt das zu Hause dann nochmal in Ruhe nacharbeiten. In Kapitel 1 ist eine Einleitung. Wir haben das gesagt. Zuerst wird Nehemia benachrichtigt über das, was in Jerusalem passiert. Er trauert. Dann finden wir in dem zweiten Teil des Kapitels das Gebet Nehemias an Gott und den Appell, ihm zu helfen. In Kapitel 2 sehen wir, wie Nehemia dann nach Jerusalem reist, wie die Reise vorbereitet wird, wie er die Situation vor Ort besieht und wie dann die Feinde anfangen zu spotten. Kapitel 3 ist sicherlich das Herzstück des ganzen Buches. Da sehen wir, wie die Mauer gebaut wird. Die Beschreibung des Mauerbaus ist recht ausführlich in 32 Versen. Und dann sehen wir am Ende nochmal die Reaktion der Feinde. Dann haben wir in den Kapiteln 4 bis 6 den Widerstand und wie Nehemia damit umgeht. In Kapitel 4 sehen wir, dass Nehemia auf die Pläne und den Widerstand der Feinde reagiert und das nicht einfach hinnimmt. In Kapitel 5 sehen wir, wie Nehemia interne Probleme löst, indem das Volk falsch miteinander umging und Nehemia dann selbst sich sehr vorbildlich verhält. In Kapitel 6 sehen wir wieder Feindschaft von außen. Die Feinde versuchen erneut, das Werk Nehemias zu behindern. Sie verwenden verschiedene Taktiken an. Sie versuchen zu kooperieren. Sie versuchen zu stören, Kollaborateure zu finden innerhalb der Juden. Aber wir sehen dann im gleichen Kapitel, wir haben das gelesen, das Werk des Mauerbaus wird vollendet. Aber es gibt immer noch neue Gefahren und am Ende des Kapitels werden wieder Gefahren von innen beschrieben. Dann haben wir den letzten Teil, den dritten Teil, wo Nehemia sich um das geistliche Leben kümmert. In Kapitel 7 finden wir, dass das Volk registriert wird. Es wird gezählt, es wird verzeichnet und wir sehen auch, wie das Volk das Werk unterstützt. Kapitel 8 ist nochmal ein besonderer Höhepunkt dieses Buches, wo Esra das Wort Gottes vorliest, das Volk zuhört, das Volk reagiert und das Laubhüttenfest gefeiert wird. Kapitel 9, noch einmal ein eindrucksvolles Kapitel, ein Kapitel über das Gebet. Das Volk betet zu Gott, es preist Gott, sie loben Gott für seine Treue und für das, was er getan hat, und gleichzeitig vergessen sie nicht ihre eigene Vergangenheit, ihr Fehlverhalten, und sie bekennen ihre Sünden. In Kapitel 10 wird ein Bund beschlossen und die Verpflichtungen dieses Bundes werden beschrieben. Dann sehen wir in Kapitel 11 und 12, wie das Volk in Jerusalem wohnt. Und dann wird zum Schluss dieses Kapitels 12 noch einmal über die Einweihung der Mauer gesprochen und auch über Dienste, die damit in Verbindung stehen. Und das letzte Kapitel, Kapitel 13, zeigt uns, dass Nehemia weiter reformiert. Das letzte Kapitel behandelt verschiedene Probleme, das Problem des Mischvolks, dann dieser Priester Eliaschib, der mehrfach erwähnt wird und ganz am Ende deutlich demaskiert wird. Dann sehen wir, wie die Leviten verseucht, nicht richtig verseucht wurden und Esra dafür sorgt, dass das doch getan wird. Der Missbrauch des Sabbats wird gelöst und auch das Problem falscher Ehen wird angegangen. Also vom ersten Moment bis zum letzten Moment ist Nehemia gekennzeichnet von Aktivität. Jetzt wollen wir uns siebtens in dieser Einleitung mit der Frage befassen, was sind denn die geistlichen Lektionen für uns? Bis jetzt war das Ganze ja noch etwas mehr deskriptiv oder beschreibend, aber jetzt kommt schon die Frage, was hat das mir persönlich zu sagen und was hat es uns auch kollektiv und gemeinschaftlich zu sagen? Und wir können drei Blickwinkel auf diese Frage werfen. Wir lernen erstens von dem Beispiel Nehemias. Wir machen zweitens eine zeitgeschichtliche Anwendung, ich könnte auch sagen eine kirchengeschichtliche Anwendung. Und wir wollen drittens eine praktische Anwendung machen. Erstmal das Beispiel Nehemias. Wir haben ja jetzt schon einiges über ihn gehört. Wir lernen ihn kennen als einen engagierten Arbeiter für Gott, als einen Moderator für andere, so würden wir das heute bezeichnen, und als einen Organisator. Dieser Nehemia war ein Mann der Tat. Ich habe eingangs gesagt, er hat nicht zugesehen, dass etwas passierte, sondern er hat dafür gesorgt, dass etwas passierte. Ein Mann der Tat. Nehemia, ein Mann, der Feindschaft überwindet und Widerstand, der gegen den Strom schwimmt. Ein Mann, der Missstände sieht, der darüber trauert und der sie abschafft. Und wir wollen uns jetzt jeder für sich die Frage stellen, wie ist das bei mir? Vielleicht sagst du, ich bin kein Moderator und kein Organisator. Das mag sein, aber vielleicht bist du es doch und hast es noch nicht gemerkt. Aber engagiertes Arbeiten für den Herrn, das ist etwas, was Gott von uns allen möchte. Egal, wie alt wir sind, egal, wo wir uns befinden, Gott möchte dich und mich gebrauchen, so wie er den Nehemia gebraucht hat. Nehemia hat Feindschaft überwunden und Widerstände. Er war bereit, gegen den Strom zu schwimmen. Nun, dieses Thema Mainstream, das kennen wir heute sehr gut. Und wir sind auch gehalten, gegen den Mainstream zu schwimmen. Jedenfalls sehr häufig. Und bereit zu sein, uns anders zu verhalten als andere Menschen und manchmal auch andere Gläubige es tun. Nehemia hat ein Auge für Missstände, er trauert darüber und schafft sie ab. Auch das ist etwas, was uns anspricht. Sehen wir Missstände erstmal in unserem eigenen Leben, in unserem familiären Leben, auch im Gemeindeleben? Sind wir traurig darüber? Oder ist uns das egal? Sind wir bereit, unser Teil dazu zu tun, Missstände abzuschaffen.
Nehemia, ein Mann der Tat. Aber dann fällt etwas auf. Dieser Nehemia, ein Mann der Tat, war zugleich ein Mann des Gebets. Es lohnt sich, das Buch Nehemia mal zu lesen, wie der Nehemia gebetet hat, wann er gebetet hat, wo er gebetet hat. Es ist hochinteressant. Nehemia war ein Mann der Tat und zugleich ein Mann des Gebetes. Wir haben etwas von seinem Gebet gelesen. Er hat sich im Gebet vor Gott mit der Not des Volkes identifiziert. Er hat im Gebet Kraft geschöpft. Er hat im Gebet Wegweisung gefragt. Er hatte Umgang mit Gott, Gemeinschaft mit Gott im Gebet. Und zugleich fällt auf, der Nehemia kannte das Wort Gottes. Er zitiert es. Und dieser Nehemia war kein Schriftgelehrter. Er war ein Mann aus dem normalen Volk. Und denken wir daran, zur Zeit, als Nehemia lebte, hatte nicht jeder eine Bibel. Buchrollen des Gesetzes, die waren rar. Und die wurden auch nicht ständig gelesen. Aber Nehemia kannte das Wort Gottes. Mir fällt der Vers ein aus Offenbarung 3, wo gesagt wird zu einer der Versammlungen der Gemeinden, an die Johannes schreibt: Du hast eine kleine Kraft des Philadelphia, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das trifft auf Nehemia zu. Wenn wir nochmal diese beiden wirklichen Merkmale Nehemias sehen, die Tat und das Gebet, dann habe ich ein Zitat von Spurgeon gefunden, das ich sehr treffend fand und das eigentlich das Leben Nehemias sehr schön beschreibt. Spurgeon sagt: Aktivität ohne Gebet ist Vermessenheit. Gebet ohne Aktivität ist Heuchelei. Darüber kann man mal nachdenken. Da steckt eine Menge Weisheit drin in diesem Satz. Aktivität ohne Gebet ist Vermessenheit. Gebet ohne Aktivität ist Heuchelei. Und ich glaube, wir alle, ich muss das jedenfalls von mir sagen, wir neigen ja zur Einseitigkeit. Wir neigen in aller Regel dazu, eine Seite mehr zu betonen als die andere. Und wir können uns hier prüfen, wir tun viel und beten wenig, oder wir beten viel und tun wenig. Ein Gleichgewicht zwischen beidem ist das, was wir anstreben dürfen. Insofern ist Nehemia ein Beispiel für uns. Zweitens sehen wir eine gewisse Parallele im Buch Nehemia zur Kirchengeschichte. Deshalb habe ich gesagt, wir machen eine zeitgeschichtliche oder kirchengeschichtliche Anwendung. Und wir können da ein paar Punkte vielleicht ganz kurz nennen. Das Ende der babylonischen Gefangenschaft, das können wir vergleichen mit der Zeit der Reformation in Europa, die natürlich jetzt schon ein paar Jahrhunderte hinter uns liegt. Der Bau des Altars, den können wir vergleichen mit dem Interesse von Gläubigen an wirklichem, echtem Gottesdienst. Gottesdienst, Anbetung in Geist und Wahrheit. Und da gehen wir vielleicht mal so in Gedanken 150, 180, nahezu 200 Jahre zurück. In diese Zeit fällt auch der dritte Punkt, der Bau des Tempels. Neutestamentlich spricht das von dem Interesse an der Wahrheit über die Gemeinde, Kirche oder Versammlung Gottes, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Dann haben wir einen vierten Punkt, das ist die Wiederherstellung des Tempeldienstes. Und da können wir vielleicht daran denken, dass es dann Gläubige gab. Und da gehen wir auch wieder diese 180, 200 Jahre zurück, die sich wieder daran für interessierten, wie man nach Gottes Gedanken denn als Gläubige zusammenkommt. Nach diesem Vers in Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und mit allem, was das bedeutet, das allgemeine Priestertum der Gläubigen, keine ordinierten Geistlichen, freie Leitung des Heiligen Geistes und so weiter, all das finden wir historisch abgebildet in den Büchern Esra, Nehemia, Haggai, Sacharja und Maleachi. Und wir sehen, dass das kirchengeschichtlich eine gewisse Erfüllung hat. Und dann haben wir eben diesen fünften und letzten Punkt, der uns besonders jetzt im Buch Nehemia begegnet, der Bau der Mauern, der Tore und der Stadt Jerusalem. Wir haben schon gesagt, es spricht von Ordnung und das spricht von Absonderung. Und wir wollen uns hier jetzt die praktische Frage stellen. Wir haben vorhin diesen Vers aus 2. Timotheus 2 zitiert, von dem großen Haus, wo nicht nur goldene und silberne Gefäße sind, sondern auch hölzerne und irdene, solche zur Ehre, solche zur Unehre, und wo wir aufgefordert werden, uns abzusondern von Gefäßen zur Unehre. Diese Aufforderung hat natürlich zuerst eine persönliche Komponente. Gott möchte von jedem von uns ganz persönlich, dass wir von Ungerechtigkeit abstehen und dass wir uns nicht mit Bösem identifizieren. Aber das Ganze hat natürlich auch gerade unter dem Blickwinkel des Buches Nehemia eine gemeinschaftliche, kollektive Bedeutung. Die Mauern und die Tore sorgen dafür, dass das eingelassen wird, was nach Gottes Gedanken ist, und dass das draußen bleibt, kollektiv draußen bleibt, was nicht hineingehört. Absonderung. Wenn wir jetzt mal an uns persönlich denken, Absonderung ist immer von etwas, aber Absonderung ist vor allen Dingen zu etwas. Viele Christen reagieren etwas allergisch, wenn sie das Wort Absonderung hören. Das liegt vielleicht daran, dass man Absonderung als etwas Negatives darstellt. Und natürlich hat Absonderung auch eine negative Komponente. Aber ich lese mal aus Hebräer 13, den Vers, da heißt es, lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Das ist Absonderung. Lasst uns hinausgehen, weg von dem, was böse ist, weg zu dem, was nicht zu dem Herrn Jesus passt. Aber der Vers in Hebräer 13 heißt eben nicht, lasst uns hinausgehen, außerhalb des Lagers. Das wäre negativ. Nein, der Vers heißt, lasst uns zu ihm hinausgehen, seine Schmach tragen. Zu ihm hinausgehen, das ist das Attraktive an Absonderung, dass sie nämlich zu unserem Herrn hin orientiert ist. Und wenn wir an den zweiten Punkt denken, das Verhalten im Haus Gottes, das Miteinander der Kinder Gottes, wir haben diesen Vers schon zitiert aus 1. Timotheus 2, damit du wissest, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Ja, wann sind wir denn eigentlich im Haus Gottes? Am Sonntagvormittag, wenn wir als Versammlung oder Gemeinde zusammenkommen, oder in der Bibelstunde, oder wenn wir mit Gläubigen zusammen sind? Ja, aber nicht nur. Verhalten im Haus Gottes ist ein 24-Stunden-Programm für uns als Christen, denn wir bewegen uns immer im Haus Gottes. Wir bewegen uns immer im Haus Gottes. Und dementsprechend sollte unser Verhalten sein, auch das lernen wir aus dem Buch Nehemia. Ein dritter Punkt haben wir eben schon erwähnt, ich führe ihn hier nochmal an, das Überwinden von Widerständen und die Bereitschaft, eben dem Mainstream nicht zu folgen. Im Vokabular der Bibel, Überwinder zu sein. Offenbarung 2 und 3, ihr kennt diese 7 Briefe an die 7 Versammlungen oder Gemeinden in Kleinasien, und immer wieder heißt es, wer überwindet? Neudeutsch, wer nicht dem Mainstream folgt. Das möchte Gott. Oder, so wie die Kinder das schon mal singen, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ja, das Schwimmen mit dem Strom, es ist natürlich einfacher. Das macht keine Mühe. Das kostet keine Kraft. Aber gegen den Strom zu schwimmen, das kostet Kraft, das kostet Mühe. Überwinder zu sein, das kostet Energie, das kostet Kraft. Und dann gibt es in dieser persönlichen Anwendung noch eine vierte interessante Lektion, nämlich die richtige Sichtweise auf das Werk des Herrn zu haben. Im Propheten Sacharja, der ja die gleiche Zeit beschreibt, lesen wir von einer Zeit der kleinen Dinge. Da wird gesagt, verachtet nicht die Zeit der kleinen Dinge. Also der Nehemia lebt in einer Zeit der kleinen Dinge. Und was tut man in einer solchen Zeit? Ein kleines Werk, der Nehemia sagt, ich habe ein großes Werk. In Kapitel 6, Vers 3, ich habe ein großes Werk, In einer Zeit kleiner Dinge tut Nehemia ein großes Werk. In welcher Zeit leben wir denn? Wir leben auch in einer Zeit kleiner Dinge. Es tut sich nicht extrem viel. Es geschehen keine großen Zeichen und Wunder. Eine Predigt und 3000 Gläubige, das gibt es heute nicht mehr. Jedenfalls nicht in unseren nachchristlichen Ländern. Aber bedeutet das, dass wir in einer Zeit kleiner Dinge nur noch kleine Arbeiten tun? Nein. Wir haben auch ein großes Werk. 1. Korinther 15. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Wenn wir nur das heute Nachmittag mitnehmen aus dem Buch Nehemia, dass es sich lohnt, auch in einer schwierigen Zeit engagiert für den Herrn zu arbeiten, ein großes Werk zu tun, oder um es mit 1. Korinther 15 zu sagen, überströmend zu sein im Werk des Herrn, dann haben wir eine ganze Menge mitgenommen. Ich habe ganz bewusst eine ausführliche Einleitung gemacht heute Nachmittag, weil wir jetzt schon eine ganze Reihe von wichtigen Lektionen aus diesem Buch gelernt haben. Es wird jetzt nicht in diesem langsamen Stil weitergehen, sonst würden wir heute Abend noch ganz spät hier sitzen. Ich werde die Zeit ganz sicherlich einhalten, vielleicht schaffen wir es sogar auch etwas schneller heute Nachmittag. Jetzt steigen wir in den Text ein. Kapitel 1, haben wir gesagt, gibt uns die Einleitung und in den ersten vier Versen können wir gleich eine ganze Menge von uns, für uns lernen. Der Nehemia hört, was da in Jerusalem vor sich ging. Er war in Susa, machte seine Arbeit und hört jetzt, was in Jerusalem passiert. Er tauscht sich aus mit den Juden, die zu Besuch gekommen waren, über das, was in Jerusalem los war. Und er geht ins Gebet. Davon können wir lernen. Haben wir Interesse an dem Wohlergehen des Volkes Gottes? Wir müssen uns als Christen nicht einigeln und nur an uns selber denken. Wir müssen nicht nur an unsere Familie denken. Wir brauchen auch nicht nur an den Kreis der Gläubigen zu denken, mit denen wir normalerweise zu tun haben, an unsere örtliche Gemeinde oder Kirche oder Versammlung, sondern wir dürfen den Blickwinkel auch weiter stellen. Nehemia hatte einen weiten Blickwinkel, das Interesse des Volkes Gottes lag ihm am Herzen, obwohl die weit weg waren in Jerusalem. Er tauscht sich mit anderen darüber aus. Worüber tauschen wir uns eigentlich aus, wenn wir uns treffen und sehen? Klar haben wir viele Themen, die uns interessieren, mit denen wir uns über andere austauschen. Fußball-Weltmeisterschaft ist bald wieder da, interessantes Thema, speziell für die Männer. Keine Frage, darüber reden wir, das ist auch in Ordnung. Bundesliga ist jetzt erstmal vorbei. Wir sprechen über Beruf, wir sprechen vielleicht über unsere Hobbys, wir sprechen über den Urlaub, auch ein ganz wichtiges Thema. Alles in Ordnung, an seinem Platz ist das alles okay. Es sind Themen, da könnt ihr mit mir auch drüber reden. Keine Frage. Aber ist das alles? Oder ist das das Wichtigste? Und da müssen wir sagen, das darf nicht alles sein und das darf auch nicht das Wichtigste sein. Es gibt andere Themen. Und Nehemia betet für das Volk Gottes. Betet um den Frieden Jerusalems. Lesen wir im Psalm 122. Es gehe wohl denen, die dich lieben. Sag mal, wofür beten wir eigentlich? Erstmal beten wir überhaupt. Das unterstelle ich mal. Aber wofür beten wir? Nur für uns? Nur für unsere eigenen Interessen? Oder gehen wir mal ein bisschen weiter darüber hinaus? Ich hatte vor ein paar Wochen, bekam ich eine interessante Information. Ein alter Freund und Bruder, der in einem kleinen Dorf wohnte, der ging heim. Und dann wurde über ihn Folgendes berichtet, dass er jeden Morgen in Gedanken durch das ganze Dorf ging, Straße für Straße, und überall vor den Häusern von Gläubigen, nicht denjenigen nur, die sich da mit ihm versammelten sonntags, sondern an jedem Haus, wo er wusste, da wohnt ein Gläubiger, und er kannte die alle, das Dorf ist nicht so furchtbar groß, an jedem Haus ist er im Gebet stehen geblieben und hat für diese Glaubensgeschwister gebetet. Das hat mich tief beeindruckt, weil ich diesen Bruder kannte, glaube ich, dass das so stimmt. Interesse. Aber noch etwas. Nehemia wollte etwas tun. Dieser Wunsch, die Mauer Jerusalems zu bauen, der kam schnell. Aber Nehemia handelte nicht schnell. Er geht erstmal ins Gebet und er kann warten. Denkt an das Zitat von Spurgeon. Gebet und Tun, das gehört zusammen. Und hier sehen wir bei Nehemia, das Gebet geht der Tat voraus. Nehemia ist nicht eilig. Vielleicht bekommst du auch plötzlich einen Impuls, das soll ich für den Herrn tun. Das ist eine Aufgabe für mich. Dann ist es sicherlich nicht gut, immer lange zu warten, aber vorher zu beten, das ist allemal notwendig und wichtig. Dann haben wir in den Versen 5 bis 11 von Kapitel 1 dieses Gebet Nehemias zu Gott und den Appell. Ihr könnt das zu Hause nochmal in Ruhe nachlesen, das ist auch ein lesenswertes Gebet. Nehemia appelliert an die Güte Gottes, an das offene Ohr Gottes. Er erinnert sich an das Vertrauen, das er haben konnte in das Handeln Gottes. Nehemia bekennt die Sünde des Volkes, die nicht mal seine eigene war, aber er macht sie zu seiner eigenen, er identifiziert sich damit. Er appelliert an die Zusagen Gottes zur Heilung, er kannte die Zusagen Gottes aus dem Alten Testament heraus und er erinnert Gott daran. Er erinnert Gott an die Erlösung, an das größte Werk Gottes für sein Volk, Befreiung aus Ägypten, und er bittet Gott um Barmherzigkeit und Hilfe. Wie schon gesagt, Nehemia muss Gott gut gekannt haben und er muss sein Wort gut gekannt haben, sonst hätte er so nicht beten können. Ein eindrucksvolles Gebet von Nehemia. Dann sehen wir in Kapitel 2 in den ersten 10 Versen, wie die Reise vorbereitet wird. Und das Interessante ist, dass die Antwort Gottes auf das Gebet Nehemias nicht sofort erfolgt. Da gibt es ein paar Zeitangaben, wenn wir die miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass es 4 Monate gedauert hat, bis Gott das Gebet Nehemias erhört hat. Wir möchten natürlich immer gerne, dass Gott sofort hört. Wir beten und Gott soll sofort antworten. Aber Gottes Zeitplan ist nun mal häufig etwas anders als unser Zeitplan. In 4 Monate war aus der damaligen Situation und aus der Erwartungshaltung von Nehemia eine lange Zeit. Aber Nehemia hat gewartet. Und diese Zeit war notwendig, um ihn innerlich auf seine Aufgabe vorzubereiten. Nun, das ist im Alten Testament so, das ist im Neuen Testament so, das ist heute nicht anders. Gott bereitet uns innerlich auch auf Aufgaben vor. Wir sehen das bei verschiedenen Männern Gottes im Alten wie im Neuen Testament. Wenn wir an Josef denken, ja, warum war der Josef so lange im Gefängnis? Der Josef hätte sich die Frage ja auch stellen können, ich bin hier ungerecht im Gefängnis, warum? Wieso? Aber es diente seiner Vorbereitung. Mose, 40 Jahre. 40 Jahre in der Wüste, müssen wir uns mal vorstellen. Ein Drittel seines Lebens, Vorbereitungszeit. David bei den Schafen. Paulus in Arabien. Es gibt auch andere Beispiele, wo die Vorbereitungszeit kürzer war. Elisa war eine relativ kurze Vorbereitungszeit. Wir können da keine Pauschalen machen. Aber der Grundsatz ist doch, dass Gott einen Diener vorbereitet. Dann haben wir diese Geschichte da in Kapitel 2, wie der Nehemia mit dem König da redet und der König ihn fragt, Nehemia, was ist denn los mit dir? Und der Nehemia macht aus seinem Kummer keinen Hehl. Obwohl das nicht ganz ungefährlich war. Diese heidnischen Könige, die waren sehr unberechenbar und das hätte für Nehemia auch Kopf ab bedeuten können. Aber er ist ehrlich, er ist authentisch, er bleibt abhängig, er betet wieder. In Kapitel 2 haben wir dieses berühmte Stoßgebet von Nehemia. Ein Stoßgebet hat oft ein sehr hohes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ihr solche Stoßgebete auch kennt, auch gerade bei beruflichem Stress. Und das war ja hier in einer beruflichen Situation. Also ich habe das sehr oft erlebt im Leben und diese kurzen Stoßgebete, die niemand mitbekommt, aber die uns doch helfen. Nicht nur bei der Arbeit, auch zu Hause, in der Schule oder wo immer wir sind, ein kurzes Stoßgebet. Nehemia erwartet alles von Gott. Und doch bleibt dieser Nehemia höflich, bescheiden und demütig. Es ist interessant, wenn man das mal liest, wie er mit dem König spricht, wenn es der König für gut hält, wenn dein Knecht, er bleibt höflich und fällt nicht mit der Tür ins Haus. Übrigens, Daniel vor Nebukadnezar ganz genauso. Auch er bleibt höflich, zurückhaltend und bescheiden. Ja, dann sehen wir, dass der Nehemia mutig ist. Er hat Glauben. Der Glaube Nehemias ist mutig, aber nicht übermütig. Er nimmt die Hilfe des Königs in Anspruch. Der König bietet Hilfe an und Nehemia nimmt die auch in Anspruch. Andere Männer Gottes haben sie nicht in Anspruch genommen. Auch da müssen wir uns vor pauschalen Urteilen hüten. Aber was wir lernen hier bei Nehemia ist, sein Glaube ist mutig, aber nicht übermütig. Und das dürfen wir auch für uns lernen. Dann sehen wir, dass Nehemia sich, bevor er losgeht, sehr gut vorbereitet hat. Er kennt die Erfordernisse der Reise, er weiß in etwa, was auf ihn zukommt, er bereitet sich vor. Und das gilt für uns auch, wenn wir eine Aufgabe haben, dann dürfen wir uns vorbereiten. Der Jesus spricht davon, wenn jemand bauen will, dann muss er vorher planen. Wisst ihr, wenn ihr mich hier in Celle einladet, über das Buch Nehemia was zu sagen, da kann ich ja auch nicht hergehen und sagen, ich fahre jetzt mal nach Celle und da wird mir schon einfallen, was ich zu sagen habe. Ich bereite mich auf so etwas vor. Muss ich auch. Ist etwas anderes, wenn jemand am Sonntag einen Dienst der Weissagung tut. Das meine ich damit nicht. Aber wenn man zu einem Thema eingeladen wird, dann bereitet man sich entsprechend darauf vor. Das hat Nehemia hier auch getan. Dann sehen wir sehr schön in diesem ersten Teil von Kapitel 2, wie Gott das Herz des Königs lenkt und wie Nehemia alles von Gott annimmt. Er spricht von der guten Hand Gottes. Er spricht nicht von der großzügigen Hand des Königs, obwohl er dem König sicherlich dankbar war, aber er nimmt alles aus der Hand Gottes. Auch das ist etwas, worüber wir lernen können. Und dann sehen wir in diesem Kapitel auch, dass die Feinde hier schon mal erwähnt werden, diese externen Feinde, die dann öfter vorkommen, und es waren Nachkommen Lots aus Moab und aus Ammon. Wisst ihr, die schlimmsten Feinde des Volkes Gottes, der Gläubigen, das sind manchmal diejenigen, die mit uns verwandt sind, mindestens dem Namen nach verwandt sind, die sich auch Christen nennen. Natürlich gibt es auch Widerstand von solchen, die nicht Christen sind. Aber häufig, ich denke, wer im evangelistischen Bereich arbeitet, der weiß das, kommt der größte Widerstand von sogenannten Namenschristen. Nicht immer ist das so, aber es ist oft so. Dann kommt Nehemia in Jerusalem an. Die Verse 11 bis 18 in Kapitel 2 beschreiben uns das. Er macht sich einen Überblick. Er rennt nicht gleich los und fängt nicht gleich an. Er macht auch nicht gleich eine Propagandaveranstaltung und lässt alle kommen und sagen, hey Leute, wir wollen die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. Der Nehemia, der ist nüchtern und er kann warten. Er bleibt auch bescheiden. Er redet nicht gleich viel von sich. Er identifiziert sich sofort mit dem Problem. Auch hier spricht er wieder in der Wir-Form. Aber er hat erstmal nur ein paar Getreue, mit denen er die Situation besieht. Und dann motiviert er andere. Lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, sagt er. Lasst uns eine gemeinsame Arbeit. Ich habe gesagt, Nehemia, ein Motivator, ein Organisator. Und das sehen wir hier deutlich. Er überzeugt die anderen, bei dieser Arbeit mitzumachen. Lasst uns. Das ist auch für uns eine ganz aktuelle und wichtige Botschaft. Wir brauchen einander und Nehemia vertraut auch hier wieder der guten Hand Gottes. Dann lesen wir am Ende von Kapitel 2, wie die Feinde spotten. Es kommt Widerstand und das darf uns nicht wundern. Wenn Gott ein Werk tut, wird der Teufel immer dagegen halten. Wenn wir etwas für den Herrn tun, können wir damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Und eine Form von Widerstand ist Spott. Die Bibel bezeichnet den Spott sogar als eine Art Verfolgung. Das ist interessant. Im Neuen Testament, im Galaterbrief, lesen wir, dass Ismael den Isaak verfolgt hat. Und wenn wir im Alten Testament nachlesen, dann finden wir dort, dass er ihn verspottet hat. Also Spott ist eine Form des Widerstandes. Nun, Nehemia lässt sich durch den Widerstand nicht irritieren oder aufhalten. Er gibt eine eindeutige, mutige und konsequente Antwort. Noch 5 Minuten, dann ist Pause. Kapitel 3. Nur noch die Einleitung zu Kapitel 3. Kapitel 3, habe ich gesagt, ist ein Herzstück des ganzen Buches, beschreibt den Mauerbau. Und jetzt noch mal kurz zu den Mauern. Die Mauern sprechen davon, dass Gutes und Böses getrennt wird und getrennt werden muss. Gott hat gleich am Anfang Licht und Finsternis geschieden, damit wir unsere geistlichen Segnungen bewahren können. Die Mauer ist auch Schutz und Sicherheit. Damals für eine Stadt unerlässlich, Stadtmauern garantierten Schutz und Sicherheit. Nun, für uns gilt auch als Gläubige, wir brauchen Schutz und Sicherheit vor falschen Dingen, die zu uns hereinkommen. Persönlich, in unser eigenes Leben, in mein Herz, in mein Leben, in das Leben unserer Familien und auch in das Leben von örtlichen Gemeinden. Falsche Personen, falsche Lehren, falsche Praktiken. Der Apostel Paulus warnt in seiner legendären Ansprache an die Ältesten von Ephesus eindeutig davor und sagt, es werden Wölfe zu euch hereinkommen, die Herde nicht schonen. Deshalb werden Mauern gebraucht. Aber was wäre eine Mauer, eine Stadtmauer ohne Tore? Tore braucht man auch. Und deshalb werden in Kapitel 3 eben diese 10 Tore beschrieben, die in der Stadtmauer waren. Und Tore braucht man, um reinzukommen in die Stadt, und Tore braucht man, um rauszukommen. Und wir wollen jetzt mal diese 2 Verse hier lesen aus dem 2. Buch der Chroniker. Diese 2 Verse zeigen uns die 2 Seiten der Mauern. 2. Chroniker, Kapitel 23. Da sehen wir den Jojada, und in Vers 19 heißt es, er stellte die Torhüter an die Tore des Hauses des Herrn, damit keiner hineinginge, der irgendwie unrein wäre. Das heißt, die Tore werden gebraucht, damit nicht jemand reinkommt, der uns verunreinigt. In unser Leben, in unsere Familien, in unsere örtlichen Versammlungen oder Gemeinden. Und dann aus Jesaja Kapitel 26 das Gegenstück dazu. Und auch da müssen wir immer schön im Gleichgewicht bleiben. In Jesaja 26 Vers 2 heißt es, wir haben eine starke Stadt, Vers 1. Rettung setzt er zu Mauern und zum Bollwerk. Öffnet die Tore, das Einziehe, eine gerechte Nation, die Treue bewahrt. Also wir sehen, die Tore müssen einmal geöffnet werden, damit die reinkommen können, die rein sollen, und die Tore müssen geschlossen werden, damit die draußen bleiben, die nicht reingehören. Das sind die Funktionen der Tore. Und dass es 10 Tore sind in Nehemia 3, zeigt uns unsere Verantwortung. Denn 10 ist die Zahl menschlicher Verantwortung. Natürlich hatte die Stadtmauer 12 Tore, aber in Nehemia 3 werden nur 10 erwähnt. Und das sicherlich nicht ohne Grund. Es gibt 2 weitere Tore, die auch im Buch Nehemia vorkommen, aber eben nicht in Kapitel 3. Es gibt eine persönliche Verantwortung, es gibt eine familiäre Verantwortung und es gibt eine kollektive Verantwortung in der Versammlung oder Gemeinde. Das ist jetzt die letzte Folie vor der Pause. Ein paar grundsätzliche Dinge zu dem Mauerbau. Ich glaube, die meisten von uns werden dieses 3. Kapitel kennen, weil es vielleicht das bekannteste ist, wo die Mauer und die Tore gebaut werden. Aber ein paar allgemeine Hinweise. Erstens sehen wir, dass zum Mauerbauen keine besondere Befähigung nötig war. Jeder kann mithelfen. Wir haben vorhin aus 1. Korinther 15 gelesen, dass Paulus die Brüder, die Geschwister in Korinth auffordert, jeden auffordert, überströmend zu sein im Werk des Herrn. Es gibt für jeden von uns eine Aufgabe im Werk des Herrn, für jeden von uns. Nicht jeder hat jede Aufgabe, kann auch nicht, aber jeder hat eine Aufgabe. Und wir sehen hier, alle packen mit an. Das Zweite, was wir sehen, jeder baut einen Teil der Mauer. Keiner erhebt den Anspruch, ich baue die Mauer alleine, ausgeschlossen. Jeder braucht den anderen. Das ist eine ganz wichtige Lektion für uns, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir brauchen einander. Wenn uns das nicht ganz klar ist, dann lesen wir mal 1. Korinther 12. Da finden wir das neutestamentlich erklärt. Wir brauchen einander und keiner kann zu dem anderen sagen, hey, ich brauche dich nicht, komm alleine klar. Nein, jeder macht einen Teil, jeder braucht den anderen. Drittens sehen wir, dass in Kapitel 3 Menschen sind, die persönlich bauen. Da werden Einzelne beschrieben, wie sie bauen. Und dann lesen wir öfter dieses kleine Wörtchen, ihm zur Seite. Gemeinsam, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, Diener oder Arbeiter des Herrn zu sein und Mitarbeiter zu sein. Es gibt Aufgaben, ja, die machen wir ganz alleine, das ist so. Aber es gibt auch Aufgaben, die wir miteinander machen können. Und das lernen wir hier auch. Das Vierte, selbst der Mauerbau war keine reine Männersache. Da waren tatsächlich auch Frauen mit dabei. So viel zum Thema schwaches Geschlecht. Die Bibel spricht vom schwächeren Gefäß, aber nicht vom schwachen Geschlecht. Also die Frauen haben hier mit angepackt. Ich finde das beeindruckend. Das ist eine besondere Ermutigung auch für unsere Schwestern, selbst bei solch einer schwierigen Arbeit mitmachen zu können. Dienst für den Herrn ist nicht Männersache. Das betrifft uns alle. Und ich finde das sehr schön, wenn wir im Neuen Testament verschiedentlich von Frauen lesen, die sich im Dienst für den Herrn engagiert haben. Mir fallen gerade zwei ein. Evodia und Syntyche, die kennt ihr, die zwei aus Philippi. Ja, die kommen meistens schlecht weg bei uns, weil die sich nicht so ganz grün waren. Aber wisst ihr, was Paulus denen für ein Zeugnis ausstellt? Die haben mit mir gekämpft im Evangelium. Die haben nicht gepredigt. Nein, aber die haben mit Paulus gekämpft im Evangelium. Dass die sich nicht einig waren, das bleibt natürlich bestehen und das gilt ja auch zur Warnung. Aber das andere, das gilt auch zur Ermutigung. Das waren Frauen, die wie Nehemia angepackt haben, die dafür gesorgt haben, dass was passiert ist. Also Dienst ist nicht nur Männersache. Dann sehen wir, wenn die Tore da gebaut werden, dass da einige die Riegeln und die Klammern nicht eingesetzt haben. Die waren nicht konsequent. Die haben zwar die Tore gebaut, aber man konnte die Tore nicht zumachen. Die wackelten da hin und her und wer rein konnte, wollte, der kam auch rein. Konsequenz im Dienst des Herrn ist auch ein wichtiger Punkt. Dann lesen wir, dass da Vornehme waren, die sich verweigert haben, mitzuarbeiten. Das gibt es heute auch. Leute, die meinen, sie bräuchten sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Ich habe neulich etwas sehr Beeindruckendes gehört von einem sehr lieben und geschätzten Bruder, dem der Herr eine besondere Gabe gegeben hatte, der gesundheitlich auch angeschlagen war. Er lebt nicht mehr. Das ist noch gar nicht so lange her, in diesem Winter, da kam in der örtlichen Versammlung die Frage auf, wer kümmert sich um den Schneedienst? Nein, wie das dann so ist, alle rufen hier, ja, eben keiner rief hier. Keiner rief hier. Und dieser Bruder, der nicht mehr ganz jung war und auch gesundheitlich angeschlagen war, hat dann gesagt, ich mache das. Und er hat es gemacht. Es war so gesehen einer der Vornehmen, nicht im irdischen Sinne, aber unter den Brüdern sehr geschätzt in dieser örtlichen Versammlung. Er hat diese Aufgabe übernommen, er hat sie gemacht. Wir müssen uns nicht zu schade sein, eine Aufgabe zu übernehmen. Dann lesen wir ein paar Mal in Kapitel 3, dass sie dem eigenen Haus gegenüber anfingen. Das zeigt uns, Werk des Herrn fängt eigentlich immer zu Hause an. Wir müssen nicht gleich irgendwo weit weg denken, sondern wir können zu Hause anfangen. Und dann werden in diesem Kapitel eine ganze Menge von Namen genannt. Namen, die uns vielleicht auf den ersten Blick wenig sagen, auch auf den zweiten Blick wenig sagen. Müssen sie auch nicht. Aber wichtig ist, Gott registriert jeden Namen. Er hat keinen vergessen, der an diesem Mauerbau mitgemacht hat. Und Gott vergisst auch unsere Namen nicht. Er ist nicht ungerecht unseres Werkes zu gedenken. Gott erinnert sich, Gott registriert und am Richterstuhl des Christus bekommen wir unseren Lohn.